Das Stück aus der Renaissance im Mayen, «Komm, du liebes Maidelein», habe ich als Anfang für unser Plädoyer für die Teufelsendung genommen. Und zwar darum, weil die Renaissance die Zeit ist, wo der Faust und mit dem Faust der Mephisto anfängt, an die Oberfläche zu geraten. Die Renaissance ist wie ein Mai für die Menschheit. Man muss sich vorstellen, dass etwa 1350 die schwarze Pest ausgebrochen ist und Menschen das als Geißeln von Gott sehen, dass sie sich selber mit Peitschen züchtigen, Geißlerzüge quer durch Europa durchgehen, der Feiztanz ausbricht, eine ganz komische Art von Besessenheit, von Ekstase, wo die Menschen aus sich geraten und sich so lange tanzen, bis sie umgehen. Die ganzen Totentanzzyklen werden gemalt in dieser Zeit. Und etwas anderes ist, die Höllendarstellungen kommen zu einem Höhepunkt. All die Darstellungen von diesen Sinnesgenüssen, die man auf der Erde hatte, werden sehr anschaulich an die Kirchenwände gemalt. Zum Beispiel in San Gimignano ist ein ganz berühmtes, wo der Teufel zuoberst all die Seelen frisst und unten werden die Gitzigen, die Gierigen, die Ehebruch begangen haben, sämtliche Todsünden werden anschaulich gestraft und dargestellt. Irgendwo ist der Teufel ein Produkt von dem Verneinen vom Körper. Man braucht dann den Böhlimann, dass man sagt, der Teufel ist quasi der, der uns treibt zu sexuellen Ausschweifungen, meistens sogar zu normalen sexuellen Erregungen. Der Teufel ist dann verantwortlich gemacht worden für alle Untugenden und Sünden. Und damit jetzt jemand hat können von dem Teufel, von dem ungeheuren Drang und von dem Zwang befreit werden, hätte eigentlich der Teufel in einer anderen Form wieder auf der Bildfläche erscheinen. Und das ist dann auch in Form vom Dr. Faust passiert. Der Faust ist ursprünglich ein Theologieprofessor, ein Mönch. Und der wollte eigentlich wissen, wie die Welt ist und wollte das Leben geniessen. Also das Wissen und Geniessen. Faustus ist latinisch und heisst glücklich. Faustus, der Glückliche. Er sucht eigentlich das Glück. Materiell und geistig. Und der Typ, der kommt allein nicht weg von der Kirche. Die Kirchen und ihre Angstmechanismen, ihre Institutionen, die der Mensch unterdrückend und in einen Polizist in ihn hineinsetzen. Das Gewissen des Menschen ist ja eigentlich ein Polizist. Und wenn man den Polizist beherrscht, was durch Beicht natürlich problemlos und tiptop möglich ist, dann hat man den Polizist im Mensch selber. Dann braucht man gar keinen Polizisten mehr von außen. Und das hat ja die Kirche perfekt beherrscht. Und um jetzt aus dem Bannkreis von dem Polizeistaat, von dem seelischen Polizeistaat rauszukommen, hat es einen Teufel gebraucht, der quasi ein Mensch zu dem verholfen hat. Und Christopher Marlowe, der Erste, der wirklich ein beachtetes Faustdrama geschrieben hat, hat dann am Schluss auch der Faust entsprechend in die Hölle geholt, weil er hat sich das nicht leisten konnte, wie später der Goethe, dass der Faust errettet wird, obwohl er sich von der Kirche, vom Glauben, von der Moral, von der Ethik, von all dem, was irgendwie gut und richtig war, abgewendet hat. Die Hexen sind eine andere Form von dieser Befreiung. Frauen, die sich irgendwo dem Ganzen entzogen haben und dann später natürlich als Hexen verbrennt werden. Die Renaissance ist voll von Hexen, weil eben immer mehr Frauen und auch Männer versucht haben, aus dieser Umklammerung loszukommen. Und ich möchte heute eigentlich ein Plädoyer für den Mephisto geben, hier an dieser Stelle, weil er entweder totgeschwiegen oder nicht glaubt oder belächelt oder einfach ignoriert wird. Plädoyer für den Teufel. Gut ist gut, böse ist schlecht. Gott ist gut, der Teufel ist schlecht, Licht ist gut, Finsternis ist schlecht, der Tag gut, die Nacht schlecht. Kirche ist gut, alle übrigen sind schlecht, rechts ist gut, links ist schlecht, Westen ist gut, Osten ist schlecht, oben ist gut, unten ist schlecht, reich ist gut, arm ist schlecht. So einfach ist das mit Gut und Böse. Gut ist gut und bös ist schlecht. Der liebe Gott im Himmel ist gut, der Teufel auf Erden oder wer weiß zum Teufel noch weiter unten in der Hölle, der Teufel ist schlecht. Der arme Teufel. Ist er doch verantwortlich für alle Kriege, Hungersnöte? Stellen Sie sich einmal die Arbeit vor. Nord-Süd-Gefälle, Atombomben, Wettrüsten, Gewaltverbrechen, Auschwitz und Kambodscha. Der arme Teufel. Für all die Gräuelzeuge verantwortlich. Irgendwo doch traurig, der Teufel, so ganz ohne Liebe und trautem Glück. Nur Waldsterben und Smogalarm, der arme Teufel. Wäre ihm doch auch mal etwas frische Luft zu gönnen, nicht? Bis sie nur mal so eine Giftkatastrophe wie Seveso oder Bhopal zustande gebracht haben. Das braucht dann schon ein ganz schön Stückes Arbeit. Reinknien, arbeiten. Sonst bringen sie nicht so viele Leute auf einmal tot. Oder so eine Rodung wie Hainburg. Eine ganz gewaltige Leistung. Nein, nein, wie gesagt, der Teufel ist ein armes Schwein. Ich möchte nicht mit ihm tauschen. Vor allem stellen Sie sich vor, Sie hätten noch all die Frommen und Sektierer auf dem Hals, die einen für alles verantwortlich zum Prügelknaben machen. Auch für Dinge, die man gar nicht gemacht hat. Was kann der Teufel dafür, dass die Menschen sich vermehren? Sex sei vom Teufel, dass ich nicht lache. Und am Schluss ist man auch noch verantwortlich, dass es Mann und Frau gibt. Sollen die da oben anklopfen? Dabei wäre einem nichts lieber, der Mensch würde aussterben. Als Teufel ist man heutzutage doch ein armer Teufel. Am Ende kommt es nachher so weit, dass keiner mehr an einen glaubt. Auch wenn man sich dafür entschieden hat, als Nicht-Existenz zu existieren. Selbst dann ist es schwer, wenn keiner mehr an einen glaubt. Schließlich gibt's Urheberrechte. Jeder dritte Schlagersänger beansprucht das für sich. Jeder drittklassige Schlagersänger beansprucht das für sich. Warum soll ausgerechnet der Teufel nicht auch Anrecht darauf haben? Plötzlich heißt es wieder, der Nationalrat sei schuld, dass es nicht weitergeht im Kampf gegen das Waldsterben. Oder der Ständerat sei schuld. Oder die Zibas und Nestles und Bürles und Geigis blähen sich auf und beanspruchen, alles für sich? Behaupten Sie, verschmutzten den Rhein oder zerstörten die Wirtschaftsstrukturen in der Dritten Welt oder lieferten zivile Flugzeuge nach Chile mit Gefechtsausrüstung gegen die Zivilbevölkerung? Alles geklaute Lorbeeren. Bin ich verantwortlich? Da gibt man sich Mühe und rackert sich zu Tode und am Schluss schmücken sich diese Generaldirektoren und Nationalräte mit meinen fremden Federn. Ich möchte mal sehen, wie Sie das finden würden. 30 Jahre härteste Arbeit gegen den Wald und wenn's dann der Dümmste gemerkt hat, stehen diese Herren Autofabrikanten und Industriemultis auf und behaupten, sie seien schuld daran. Jeder drittklassige Schlagersänger beansprucht seine Urheberrechte. Da vergeht einem wirklich die Lust am Zerstören. Ich werde jetzt einen Sprung machen aus der Renaissance in die Zeit von Goethe zu seinem Faust und der Marco und ich lesen ein Stück aus dem Prolog im Himmel. Der Mephisto, der Teufel, redet mit dem Herr, mit Gott und wir schalten uns gerade mit in die Konversation ein.
Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen, hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag und ist so wunderlich als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslicht gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Er scheint mir, mit Verlaub von euer Gnaden, wie eine der langbeinigen Zikaden, die immer fliegt und fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt und läger nur noch immer in dem Grase. In jedem Quark begräbt er seine Nase.
Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer an zu klagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?
Nein, Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen.
Kennst du den Faust?
Den Doktor?
Meinen Knecht.
Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Toren Trank noch Speise. Ihn treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust.
Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werd ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, dass Blüt und Frucht die künftigen Jahre zieren.
Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine Straße sacht zu führen.
Solange er auf der Erde lebt, so lange sei's dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt.
Da dank ich euch, denn mit den Toten hab ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus. Mir geht es wie der Katze mit der Maus.
Nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit herab. Und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst.
Schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange, wenn ich zu meinem Zwecke gelange. Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust? Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme die berühmte Schlange.
Du darfst auch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruh. Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Doch ihr, die echten Gottersöhne, erfreut euch der lebendig reichen Schöne. Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, umfasst euch mit der Liebe holden Schranken, und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gedanken.
Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.
es ist nicht etwa nur der Faust von Goethe, der drei den Dialog im Himmel hat, sondern es gibt auch in der Bibel ein Buch, das so anfängt, der Hiob. Da gibt es auch eine Wette. Und es ist gar nicht so weit weg, der Dialog im Himmel. Der Teufel, der bei den Göttersöhnen an der Tafel speist, beim Hiob, er gehört dazu, er ist nicht irgendwie weit weg von dieser ganzen Sache. Er wird auch eingeladen, er wird angehört. Und beim Goethe ist es sogar so, dass Gott dann sagt, von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Ich möchte die zwei Hauptaussagen für mich von dem lieben Gott, vom Goethe, rauspicken und nachher ein bisschen näher auf den Faust eingehen. Der Gott sagt da, es irrt der Mensch, solange er strebt. Solange er sucht, solange er sich bemüht, solange er Fragen hat, solange er sich umtreibt, umschlägt nach der Wahrheit, nach dem Leben, irrt er auch. Und das ist quasi eine gewisse Rechtfertigung vom Mensch, dass er, wenn er sich Überlegungen macht, wenn er sucht, dass er sich dann auch irrt. Und das Zweite ist, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Es ist also so, dass nicht der Mensch total verdorben ist an Intellekt und Seele, wie das etwa kirchliche Dogma streithaft behaupten, sondern ein guter Mensch in seinem Drang, auch wenn er dunkel ist, weiß eigentlich, was der richtige Weg ist. Das sind natürlich schon ein bisschen andere Töne, als was man in der Dogmatik gewöhnt ist. Im reformierten Sprachgebrauch und Traditionshintergrund heisst sola fide und sola gratia. Das wäre sola fide, nur aus Glauben wird man selig und gerecht, und sola gratia, nur aus Gnade. Also da wird weder gestrebt, noch gesucht, noch gefragt, sondern da gibt es nur Glauben und Gnade. Im Katholizismus ist es ein bisschen anders. Dort gehört eigentlich auch ein bisschen eigenes Bemühen dazu, eine gewisse Werkgerechtigkeit, ein paar gute Werke gehören dazu. Aber am Schluss, der Ausschlag gibt eigentlich auch, dass man bei Unam Sanctams dabei ist, das heisst bei der einen heiligmachende, allein seligmachende Kirche dabei ist, durch die Gnadenmittel wie letzte Ölung oder in der Messe zu kommunizieren, Kommunion zu nehmen. Der Faust ist eben da jetzt ein bisschen anders. Das ist so ein Typ, der nicht ganz in die Medienlandschaft von dogmatischer Streiterei, ob es jetzt Werk braucht oder ob es kein Werk braucht, ob es jetzt eine Kirche braucht oder keine Kirche braucht, um in den Himmel zu kommen, sondern beim Faust tönt das so, vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Der Mensch, der sich nicht zufrieden gibt, weder mit der Gnade noch am Glauben, noch, dass er einfach im rechten Schiff dabei ist, wie der Noah auf der Arche gehockt ist mit den Tieren, und jetzt ist er halt dabei, also das Sinnbild von der Kirche, passt ihm das nicht. Er will mehr. Und was er mehr will, das erreicht er eigentlich auf diesen alten, hergebrachten Wegen von Studieren und Suchen nicht. Der Anfang vom Faust heisst ja bekanntlich, habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Also auf der alten Weise, so wie man es bis jetzt gemacht hat, alle scholastischen Mittel eingesetzt, ist er eigentlich nicht auf das gekommen, was er gesucht hat. Da stehe ich nun nicht kluger Tor und bin so klug als wie zuvor. Und darum geht das Stückchen auch weiter, dass der Faust sich dann nicht einfach zufrieden geht und denkt, ja nun, jetzt werde ich halt, bleibe ich halt weiter Magister, das heisst noch heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. und sehe, dass wir nichts wissen können, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magisterschreiber und Pfaffen, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen, bild mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bild mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Und dann geht es dann weiter, dass aus dem Grund der Faust sich der Magie ergeben hat. Und er beschwört dann da den Erdgeist auf und merkt, dass es nicht haut. Und am Schluss kommt ihm der Mephisto in Quere, und zwar als Pudel. Ein Pudel, wo nach dem Osterspaziergang, wo der Faust mit seinem Famulus, dem Wagner, gemacht hat, kreist ein Hund um sie herum und kommt mit dem Faust heim. Und der Pudel, der Hund, entpuppt sich dann als der Mephisto. Dann sagt es dann, aha, das war des Pudels Kern, auch ein so berühmtes Zitat aus dem Faust. Und wir hören dann ein Stück vom Grünkens Gret, wie sich denn der Mephisto mit dem Faust unterhaltet. Ich will jetzt aber vorher noch etwas, das Resultat von dem, dass der Mephisto mit dem Faust zusammenkommt, vorlesen. Und zwar geht es darum, dass der Mephisto sagt, ich kann dir alles bieten. Alles das, was du suchst, an Leben, an Wissen. Eben das, was er einmal beschreibt, denn als zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Mephisto verspricht ihm das. Und der Faust fragt ihn, ja, aber du, hey, ein Teufel macht nie etwas für nichts, was willst du denn dafür? Und der Mephisto sagt ihm, ja, also ich kann dir das geben, was du da auf dieser Welt willst, ich kann dich glücklich machen, Faustus glücklich machen. Dafür, wenn wir dann auf der anderen Welt sind, nach dem Tod, musst du dann einfach mir dafür dienen und mich denen glücklich machen? Der Faust sagt, was auf der anderen Seite ist, ist mir egal, die Wett gehe ich sofort ein. Und die genaue Wett, wo die zwei abschliessen, tönt dann so. Der Faust sagt, werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Die Wette biet ich. Top, sagt der Mephisto, und Schlag auf Schlag der Faust. Werd ich zum Augenblicke sagen, und jetzt ist das eigentlich die Wettbedingung, werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Also wenn ich einmal so viel Glück habe, dass ich würde sagen, jetzt suche ich nicht mehr, jetzt bin ich zum Ende meiner Suche gekommen, würde ich mich jemals aufs Faulbett legen und mich beruhigen auf dieser Welt, dann kannst du meine Seele haben. Der Faust ist überzeugt, dass es keine Stillung gibt von seinem Sturm, von seinem inneren Wissensdrang und seinem Bedürfnis, alles zu durchdringen. Und das ist dann die Bedingung, wo sie beide eingehen, und der Faust erlebt dann all das, was er erleben wollte und vorher nicht erleben konnte, von Hexen, Sabbat, bis zu einem Gretchen, einer Frau, die er wirklich liebt, wo er dann auch gehörig reinfährt, hat dann ein paar Mörder vom Gewissen, er bringt ihren Bruder um und ihre Mutter, und das Gretchen kriegt dann ein Kind, das sie umbringt, und am Schluss kommt, wird sie gehängt als Kindsmörderin oder geköpft, ich weiß gar nicht. Also der Faust greift voll ins Leben mit dem Mephisto zusammen. Der Teufel verbündet sich mit dem Faust, ein Faust, der an Sicherheit nicht interessiert ist, wo sich schwört oder wo sich versichert, dass er nie einmal aufs Faulbett wird sich legen. Der Faust ist am Leben interessiert. Das spricht eigentlich für den Teufel. Er gibt sich nicht so mit dem konsumierenden Durchschnitt ab. die selber sind ihm eigentlich nicht wichtig. Aber für den Faust, da dunkt's und da lohnt sich sie einzusetzen sich. Und er begleitet ihn jetzt während des ganzen weiteren Leben, begleitet er den Faust bis zu seinem Tod. Und wenn sie mal zum konsumierenden Durchschnitt kommen, wie zum Beispiel im Auerbachs Keller, wo gesungen wird, uns ist so kannibalisch wohl als gleich 10.000 Säuen. Das ist eine ganz kurze Episode und dort sagt er Mephisto dann nur, das Völklein spürt den Teufel nie und wenn er ihn am Kragen hätte. Das ist dann so, dass die Tatsache, dass der Mephisto sich so mit wirklich elitäre Leute abgibt, wie der Faust einen ist, gelehrt, eben Magister und gescheiter als alle Pfaffen, hat den Leuten veranlasst, zu sagen, ja, es gibt eben zwei verschiedene Aspekte vom Teufel. Es gibt eben den einen Aspekt, und den haben sie getauft, der Belzebub, der kommt auch in der Bibel vor, das ist so ein bisschen der primitiv-naiv Teufel, so der Konsumententeufel, der so ein paar gräuliche Sachen auf seinem Gewissen hat, der Mordteufel oder der Triebteufel. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Luzifer. Der Luzifer als Lichtträger, Luzifer ist latinisch, heißt Lichtträger, der ganz eine andere Aufgabe hat, als die Leute irgendwie in den Schmutz und in den Dreck zu suchen. Der Luzifer hat die Aufgabe, nach den Leuten, die das behaupten, die Menschen in die Heuchelei, in die Eitelkeit, in die Überhebung, in die Isolation und in die Illusion von der Gottgleichheit zu suchen. Und der zweite Aspekt vom Luzifer, vom Lichtträger, ist eigentlich der Aspekt, den der Mephisto dem Faust gegenüber vertritt. Er versucht, den Faust von seinem Urquell abzusuchen und seine Straße hinzuführen, bis er dann so weit weg ist, dass er eben nicht mehr zurück kann. Wenn wir jetzt ganz konsequent weitermachen, wäre das Bedürfnis, sich von der Masse abzuheben, Elite zu sein, wäre genauso das Luzifer-Bedürfnis. Und der Luzifer würde das eigentlich auch genau wollen, dass es eben Typen gibt, die sich besser fühlen, die sich den anderen überlegen fühlen, die anderen das Gefühl haben, dass sie sie nicht brauchen. Und immer nach den Leuten, die das behaupten, dass die zwei Aspekte sind, vom Bösen, wäre jetzt eigentlich der Weg zwischen einem Luzifer und einem Belzebub sich durchzumausern, also zwischen Skylla und Charybdis, zwischen der Eitelkeit und der Überhebung und dem Sumpf sich irgendwo durchzuschleusen. Die Sendung habe ich ja getauft, Plädoyer für den Teufel, und der Teufel hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel Plädoyer gekriegt von mir. Das möchte ich aber noch machen. Zu dem Zweck müssen wir aber zuerst noch den Ursprung von dieser Teufelssage anschauen. Und die steht auch ganz am Anfang in der Bibel, in der Genesis. Dort, wo der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird. Zuerst machen wir jetzt aber noch ein bisschen Musik zum Verschnaufen. Der Sündenfall heißt es da in Genesis 3, 1. Mose 3. Und ich finde den Titel schon mal total daneben. Ich sage dieser Geschichte Paradiesverlust und nicht Sündenfall, weil um Sünden geht es da gar nicht. Also ich lese einen Teil jetzt von der Paradiesverlust-Geschichte, und zwar aus 1. Mose 3, Vers 1 bis 13. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zum Weibe. Gott hat wohl gar gesagt, ihr dürft von keinem Baume des Gartens essen. Da sprach das Weib zur Schlange, wir dürfen essen von den Früchten der Bäume im Garten, nur von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, mitnichten werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass, sobald ihr davon esset, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott sein und wissen werdet, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen sei und begehrenswert, weil er klug machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab auch ihrem Manne neben ihr. Und er aß mit. Da gingen den beiden die Augen auf, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Als sie nun hörten, wie Gott der Herr in der Abendkühle im Garten wandelte, verbarg sich der Mensch mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, ich hörte dich im Garten, da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin und verbarg mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir zu essen verboten habe? Der Mensch sprach, das Weib, das du mir zugestellt hast, das hat mir von dem Baume gegeben, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, was hast du getan? Das Weib antwortet, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Und jetzt kommt eine lange Verfluchung. Zuerst wird die Pflanze verflucht, nachher wird die Frau verflucht, und dann der Mann verflucht und der Erdboden verflucht. Das ist so ein bisschen mühsam mit Tiraden, wo alles verflucht wird. Und am Schluss heißt es, und der Herr machte dem Menschen und seinem Weibe Röcke von Fell und legte sie ihnen um. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, dass er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht noch auch seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens breche und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, fort aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaue, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherube sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baume des Lebens zu bewachen. Und so sind Adam und Eva und Mensch überhaupt zum Paradies ausgeschmissen worden, damit sie nicht auch noch vom Baum vom Leben essen und ewig leben würden. Die Frage ist, wo lügt die Schlange? Lügt sie dort, dass sie sagt, ihr werdet sein wie Gott? Oder lügt sie dort, dass sie sagt, ihr werdet gut und böse erkennen? Oder lügt sie dort, ihr werdet nicht des Todes sterben? Am Anfang ist eigentlich nur das gesagt worden, ihr dürft von dem Baum nicht essen. Blinde Gehorsam ist gefordert, ohne dass die überhaupt eingesehen haben. Wieso? Weil des Todes sterben, wenn man gar nicht weiß, dass es Tod gibt, ist es schwierig, dass man sich das überlegen kann, was das bedeutet. Und jetzt hat der Gott, der die zwei geschaffen hat und gesagt hat, sie dürfen nicht essen von dem Lebensbaum, lässt die Schlange auf die zwei los. Ein Geist, der listiger ist als alle anderen. Und die zwei armen Säcke, würde ich jetzt mal sagen, werden da konfrontiert mit einem Scharfsinn und einem Witz, dass sie einfach schlichtweg hundertprozentig überfordert sind. Und der Geist von der Schlange ist ein raffinierter Geist, er lügt nämlich nicht so richtig. Es heisst am Schluss, Gott selber sagt, sie sind geworden wie unser einer. Die Schlange hat gar nicht gelogen, was sie gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Nichts hat sie gelogen. Der Mensch ist geworden wie Gott, da er weiß, was gut und böse ist. Auch das hat die Schlange vorausgesagt. Nur der mit dem Sterben, der ist nicht ganz sauber von der Schlange. Weil sobald natürlich die zwei aus dem Garten draußen sind, dann sterben sie, weil sie nicht mehr vom Baum vom Leben können essen. Der Paradiesverlust hat eine grosse Aussage drin, und zwar, dass Gott eben sagt, die Menschen sind worden wie unser eins. Und das, was immer als grösste Sünde vom Menschen angeschaut wird, dass er sich wie Gott fühlt, wird da drin schlicht einfach konstatiert. Und die Sünde ist nicht, dass er wie Gott ist worden, sondern die Sünde ist quasi, wenn man so will, dass er nicht gefolgt hat. Wobei, von mir aus gesehen, ein infantiler Vorwurf von Mensch, wenn Gott es zulässt, dass so ein Geist wie die Schlange sich an die Eva hermacht, dass da die Eva nicht standhaltet, irgendwo klar abgekartete Sache. Ich möchte darum drei, vier Thesen jetzt aufstellen. Erstens, der Paradiesverlust ist nicht eine Sünde vom Mensch, sondern eine abgekartete Sache, die von Anfang an einberechnet worden ist, dass der Mensch nicht ewig sich fruchtbar vermehrt in dem Paradies, sondern dass er raus muss und selbstständig muss werden. Ein Mensch hat die Augen müssen aufgehen. Es ist vielleicht mit einer Pubertät zu vergleichen oder dort, wo man nicht mehr an Samichlaus und das Christkindli denkt. Der Mensch musste die Augen aufgehen, dass er weiss, was gut und schlecht ist. Dritte These. Das Gewissen, wo man immer sagt, das ist ja das, dass man weiss, was gut und schlecht ist, das ist eben das Gewissen. Ist nicht gemeint mit dem, dass die Augen aufgegangen sind und sie gewusst haben, was gut und böse ist, sondern sie haben sich selber erkannt. Das war der Effekt von ihrem Fehlschlag mit dem Baum. Vielmals sei ein Hüpfelbaum gewesen, ich weiss nicht, was für eines es war. Also es ist nicht das Gewissen, das Gut und Böses erkennt, sondern das Bewusstsein über sich selber. Sie sahen, dass sie nackt waren. Sie haben sich selber können anschauen und vorher haben sie sich brav vermehrt. Seid fruchtbar und mehret euch. Ist eigentlich eine relativ auch von dir nachvollziehbare Aufgabe. Viertens, der Paradiesverlust ist der Anfang von der Ich-Werdung des Menschen. Da wird der Mensch, wenn er über sich langsam nachdenkt, sich selber sieht, bewusst, dass er etwas ist oder jemand ist. Und es ist der Anfang von einer Ich-Werdung. Was das mit dem Teufel zu tun hat, ist Folgendes. Der Mephisto hat vorher gesagt, meine Muhme, die alte Schlange. Also er tut sich da auf die Schlange im Paradies berufen, wo auch Staub frisst. Also die Schlange hat eigentlich die Aufgabe gehabt, den Mensch aus der Unbewusstheit in die Ich-Bewusstheit zu führen. Dass der Mensch sich selber über sich selber klar wird. Gut, mit dem Nebeneffekt, dass er zum Paradies ausgeschmissen worden ist, aber an sich ein nötiger Schritt. Wie es nötig ist, dass ein Kind einmal, wenn es in die Pubertät kommt, erwachsen muss werden. Was das jetzt mit dem Faust zu tun hat, möchte ich im nächsten Teil angehen. Zuerst möchte ich aber eine humoristische Einlage noch machen, bevor wir den Faust jetzt noch dran nehmen. Und zwar geht es um einen Dialog zwischen dem Friseur vom Teufel und seinem Herr, dem Teufel. Der Teufel hat beschlossen, endlich einmal auf die Erde raufzugehen, sich aus seiner Anonymität rauszulösen, weil er langsam Angst hat, dass die Menschen die Erde, wo er ja irgendwo auch drunter lebt, kaputt machen. Und zwar im Moment ist gerade aktuell ein Atomversuch, ein unterirdischer, ein Test. Und das Gespräch zwischen dem Friseur, der den Teufel ein bisschen zweigschneidert, dass er seine Hörner ein bisschen abgestutzt kriegt, möchte ich jetzt als Einlage hier, vor, dass wir nachher die Ich-Werdung, die der Teufel auf dem Gewissen hat vom Mensch, die Lichtbringerei, Luzifer, bevor wir der genauer auf die Spur gehen, die kleinen Zwischenepisoden noch einschalten.
Mein lieber Kunze, wenn Sie nicht bald fertig sind, schmeiß ich Sie aus der Hölle raus.
Majestät.
Jawohl, auf die Erde.
Majestät, bitte, Bitte nicht.
Dann kommen Sie mit Ihren albernen Bemühungen, aus meiner schönen Hässlichkeit eine hässliche Schönheit zu machen, gefälligst bitte allmählich etwas plötzlich zum Schluss.
Majestät, die Hörner.
Nein, Kunze, nein. Das können Sie mir nicht antun. Die Hörner nicht. Erst den Schwanz, dann den Ohrenbart und die Nägel. Sehen Sie doch mal, wie Sie die gestutzt haben. Ich weiß ja nicht einmal mehr, wie ich mich kratzen soll, Kunze. Die Hörner bleiben.
Majestät, wir müssen etwas Horn wegnehmen.
Nein.
Wenigstens die Spitzen so etwa. Dafür legen wir die Stirnlocken so, dass man es kaum bemerkt. Mit Hörner werden, Majestät, leicht erkannt, selbst bei den für geistige Phänomene erstaunlich abgestumpften Erdenbewohnern.
Sollen Sie mich doch erkennen!
Majestät vergessen, dass Majestät beschlossen haben, für die Menschen im Zustand des Nicht-Existierens zu existieren.
Ach, Kunze, ich habe es mir überlegt. Ich bin es müde, hinter den Kulissen herumzufuhrwerken. Ich habe es satt, meine Entwicklungshilfe für diese schwachsinnigen Planetenbakterien anonym zu leisten. Kunze, wissen Sie was? Ich gehe rauf und sage, Leute, ich bin der Teufel. Und alles, was ihr Kannibalen an Kultur habt, vom Kühlschrank bis zum Smogalarm, das habt ihr von mir. Von mir, Kunze. Das wird der Knüller des Jahrhunderts.
Ich fürchte, dass Majestät das Vergnügen, zum Jahrhundertknüller zu werden, nicht genießen werden.
Kunze, zweifeln Sie vielleicht an meiner Courage, mich zu offenbaren?
Nein, Majestät, aber die Menschen würden es Ihnen nicht glauben.
Wie? Ich habe Ihnen die Schrift beigebracht und die Glühbirne, den Viertaktmotor, die Schiffsschraube, den Kunstdünger. Alles von mir! Von Börsen und Bankenwesen gar nicht zu reden. Und wer bin ich? Niemand? Nichts? Nichts. Ein Nichts, Kunze. Das ist ein Opfer.
Ein Opfer ist das, Majestät.
Kunze, tun Sie nicht so, als ob Sie die Größe dieses Opfers ermessen könnten. Und wofür? Für wen? Für diese geilen Spießbürger, die so wenig Fantasie haben, dass sie nicht mal in der Fantasie an mich denken?
Majestät könnte einen Schriftsteller inspirieren. Einen Dichter.
Ach, Dichter. Wissen Sie, was heute Dichter sind, da oben? Das sind Leute, die Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Wie Sie, Kunze. Kunze, Sie könnten heute Schriftsteller werden auf der Erde. Leute mit einem verkrüppelten Sprachsinn werden heute Schriftsteller. Musiker können Sie werden, wenn Sie einen Gehörschaden haben. Und wenn Sie farbenblind sind, dann werden Sie Kunstmaler. Ach. Wie soll das nur weitergehen mit der Menschheit? Irgendwas ist doch da ganz falsch gelaufen.
Majestät, sollten sich nicht solchen pessimistischen Stimmungen überlassen.
Kunze, Sie sind lieb.
Ich habe nur einen kleinen Verstand, Majestät.
Eben, eben. Als dann gehen wir, ehe es zu spät ist. Nach meinen letzten Informationen bereiten die etwas vor. Unterirdisch. Ich muss das verhindern. Ehe es zu spät ist. Vielleicht kann ich irgendeinen Fehler in die Zündanlage schmuggeln, dass die Sache nicht klappt. Zu spät. Schätze, 6 Megatonnen. Einen Test. Nennen das diese Idioten einen Test? Sehen Sie mal dieses Stück Erde. Schauen Sie sich das doch mal an, Kunze. Das war Erde und jetzt ist es Gift.
Bedauerlich. Äußerst bedauerlich.
Scheiße.
Sie
Ich möchte noch ein paar subjektive Bemerkungen zu der Frage: Gibt es den Teufel? Existiert der Teufel anbringen? Ich muss sagen, mich interessiert das überhaupt nicht, ob es Teufel gibt oder ob es nicht gibt. Ich stelle fest, er war lange Zeit eine treibende Kraft in der abendländischen sogenannten christlichen Kultur. Und das interessiert mich. Mich interessiert es genauso wenig wie die Frage, existiert Gott? Wenn es Menschen gibt, die diese Frage beschäftigen, dann existiert er. Und wenn es Menschen gibt, die das völlig daneben finden und gar nicht interessant und sich um die Frage gar nicht kümmern, dann existiert er nicht. Und das Buch «Existiert Gott», das der König geschrieben hat, so ein renommierter katholischer Theologe, ich würde lieber als das Buch lesen, ein Buch schreiben «Existiert König». Weil für mich ist es nicht interessant, ob jetzt etwas existiert oder ob es nicht existiert, sondern für mich ist es interessant, dass es eine Kraft gibt, wo Teufel benannt worden ist, wo die Menschen treibt, wo die Fähigkeit hat, Tausende und Zehntausende Frauen auf den Scheiterhaufen zu bringen, Tausende und Zehntausende Männer unter die Folter gebracht hat, als Ketzer verbrennt worden sind, weil sie mit angeblich dieser Kraft eben dem Teufel im Bund sind. Das interessiert mich. Und dass er heute eigentlich mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist und wie nach unserem Hörspiel da sich entschlossen hat, in der Form von der Nicht-Existenz zu existieren, das ist eine zweite Frage. Wieso es heute der Teufel so schwer hat, überhaupt noch als Thema gehandelt zu werden, das ist eine andere Frage. Vielleicht ist er eben wirklich nicht mehr interessant, oder aber, und das wäre die zweite Möglichkeit, er ist nur verdrängt. Und ich würde mich für diese Varianten entschliessen, dass der Teufel eben verdrängt ist, dass die Dimension vom Teufel, wo ich vorher versucht habe, eine Paradiesverlustgeschichte aufzuzeigen, nämlich die Ich-Werdung vom Mensch, dass die verdrängt worden ist. Und zwar in eine ganz kuriose Egozentrik inne. Am Faust ist es ja auch so gegangen, dass er Egoist worden ist. Also er hat sich nachher überhaupt nicht mehr gekümmert, was er loslässt, dass er seine Geliebte dazu bringt, dass er sich umleitet, dass er dazu hat zu kommen, dass er sie einmal im Nest hat, ihre Mutter umleitet, ihren Bruder umleitet und am Schluss dann auch noch das Gretchen dazu bringt, dass sie ihr Kind tötet. Das ist im Prinzip, merkt er gar nicht, registriert er gar nicht gross. Er ist eigentlich, kommt er in eine ungeheure Isolation rein, ohne Recht, dass er es merkt, ohne dass er es Recht will. Die Kraft von dem Mephisto ist sehr isolierend. Der Faust ist am Schluss eigentlich auf einem Eisknollen, auf einem Meer. Und der Eisknollen ist langsam am Schmelzen. Und der Gesell, den er hat, der Mephisto, ist der einzige Gesell, Henkersgesell. Und er hasst ihn eigentlich aufs Blut. Man könnte sagen, die Dimension von der Schlange, dass sie eine Ich-Kraft hat, dass sie den Mensch zu sich selber bringt, die würde ich in meinem Plädoyer als ungeheuer nötig und positiv anführen. Dass der Mensch endlich einmal aus dieser Bevormundung und einfach Gehorsamerei, dass man einfach macht, was gesagt wird, was die Moral durchgibt, wenn man nicht vom Baum isst, isst man nicht vom darf essen, dann isst man nicht vom Baum. Und dass der Mensch sich aus dem befreit, dunkelt mir ein ungeheuer wichtiger Punkt. Das andere ist aber, dass nachher in dieser Ich-Kraft der Mensch sich in einer dermassen grossen Isolation befindet und sich in dieser Isolation nachher nicht mehr zurechtfindet, dass die Ich-Kraft in einen Egoismus oder in eine Egozentrik umschlägt, die sich nachher am Schluss gegen den Mensch richtet. Und der Mephisto ist auch nicht zum Wohl der Menschen da auf die Welt gegangen, sondern eigentlich hat er die Wette mit dem Teufel, um jetzt wieder das im Faustbild zu sagen, mit Gott die Wette abgeschlossen, dass er am Schluss im Staub kriecht, dass er also seiner Würde als Mensch beraubt ist. Nochmal kurz auf die Verdrängung von dem ganzen Prozess vom Teufel in unserer Gesellschaft. Mir dunkt, dass das ganze Konsumieren, das ganze Teilsein von einer Maschine irgendwo weit weg ist von dem Mephisto, wie wir es auch kennengelernt haben. Das ist eher eine sehr verdumpfende, einlullende, verwirrende Kraft, die hier am Tun ist. Und ich wäre eigentlich dankbar, wenn mehr mephistophelische Kräfte am Werk wären bei uns, dass die Menschen die Einzelnen wieder zu sich würden finden. Mit der Gefahr, dass sie in eine Egozentrik geraten, wo sie nachher vereinsamen. Weil die Vereinsamung, die wir heute haben, ist keine bewusste Vereinsamung, sondern meistens eine Unfähigkeit zum Kontakt. Ich bin mir bewusst, dass das ein bisschen thesenartig ist und über eine Liste geschlagen ist, aber mein Plädoyer für den Teufel, wo ich langsam zum Schluss kommen möchte, würde mit folgender These jetzt enden. A. Der Teufel ist nötig, damit Menschen aus einer Blindheit sehend werden. Dass ihnen die Augen aufgehen, dass sie zu sich selber finden. B. Der Teufel ist nicht einfach grundsätzlich eine zerstörerische Kraft, sondern die Menschen sind eigentlich durch das, dass sie in die Ich-Haftigkeit, in den Prozess der Ich-Werdung geraten sind, selber verantwortlich. Und statt dass sie jetzt irgendwelchen Kräften alles Böse auf der Welt zuschieben, müssen sie eigentlich das untereinander lösen. C. Der Teufel ist ein Egoist. Der Mensch ist eigentlich ein Herdentier, wenn er nicht den Weg zu sich selber geht. Und der Teufel ist eigentlich eine grosse Hilfe in dem Sinn, dass der Mensch den Weg zu sich selber geht. Das Plädoyer, das ich hier machen wollte für den Teufel, ist auch im Zusammenhang mit einer Sendung, die schon mal über den Teufel bzw. über das Böse gemacht worden ist. Ich möchte mich eigentlich absetzen, dass man alles Böse in der Welt personifiziert und einem Bösen zuteilt. Ich möchte eigentlich das, dass die Zibagaigi-Typen oder wer auch immer für irgendetwas Böses verantwortlich ist, zum Beispiel für den Tod der Wälder, zum Beispiel für die Verdummung unserer Kinder durch die Schule und all die Sachen, die irgendwo in diesem Bereich böse gehen, dass die Menschen da anfangen, ihre Verantwortung wahrnehmen. Und für diese Verantwortung wahrzunehmen, ist eben diese Luziferkraft nötig. Das wäre der erste Teil von meinem Plädoyer. Der zweite Teil ist die, dass ich nicht glaube, dass es mit dieser Kraft langt, sondern dass es irgendwo nachher noch eine Kraft braucht, eine Ich-Kraft, die nachher befreit aus dem Todeskreis von um sich selber herumkreisen. Wo befreit statt isoliert, wo du fähig macht, wo wieder Leute miteinander ins Gespräch kommen, wo wieder Neues entsteht, außer einfach Egozentrik und Egoismus. Aber nicht ohne den Schritt aus dem Paradies raus. Nicht einfach wieder, seid fruchtbar und mehret euch. Sondern den Weg raus in die Wüste und dort in der Wüste sich eben wieder finden und versuchen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Man müsste dann vielleicht halt eine Oase finden und dort sich über Wasser halten. Wo die Du-Kraft ist, wo die Ich-Kraft, wo du fähig macht, ist, das wäre eigentlich eine eigene Stunde. Und jede Sekte und jeder Pfarrer wüsste jetzt genau, wer und was das ist. Ich muss sagen, ich bin in meiner Suche noch nicht ganz an einen Endpunkt geraten, die Du-Kraft und die Ich-Kraft, wo du fähig macht, zu finden. Ich kämpfe mit dem und kann darum auch kein Rezept abgeben. Ich möchte Marco danken, der Technik besorgt hat für diese Sendung. Ich, der Lennart Bardil, wünsche euch einen mephistophelischen weiteren Abend. Ich hoffe, dass das Wochenende ein bisschen zur Ich-Werdung beiträgt und zur Du-Kraft. Ciao miteinander.